Guten Abend, willkommen zu diesen Halbzeitthemen. Es ist zwar ein informeller EU-Gipfel, der heute und morgen auf Zypern stattfindet, aber es ist nun mal das erste Spitzentreffen der Staats- und Regierungschefs seit der Abwahl von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Vor allem der hatte sich ja des Öfteren im Kollegenkreis quergestellt, etwa bei der Ukraine-Unterstützung. Doch hierfür konnte die EU nun den Weg freimachen. Tina Hassel.
Ein Familientreffen ohne den langjährigen Blockierer. Ungarns noch Regierungschef Orbán kommt schon nicht mehr zu seinem letzten Gipfel. Deshalb kann er sich freuen, Volodymyr Zelensky. Der Weg ist frei für den 90-Milliarden-Kredit der EU. Schon Ende Mai könnte das dringend benötigte Geld an die Ukraine fließen. Und auch das 20. Sanktionspaket wird nicht mehr von Ungarn aufgehalten. Es zielt vor allem auf die russische Drohnenproduktion. Auch große russische Raffinerien müssen mit Geschäftsverboten und dem Einfrieren eines Teils ihrer Vermögen rechnen.
Ich bin sehr dankbar, dass das Darlehen der Europäischen Union jetzt endgültig freigegeben worden ist.
Wir stellen sicher, dass das Geld so schnell wie möglich weitergegeben wird. Es ist wichtig für uns, damit wir unsere Armee stärken. Das ermöglicht uns, die Produktion unserer Flugabwehr hochzufahren und damit unsere Energiesysteme zu schützen. Zelenskys Hoffnung, möglichst schnell der EU beitreten zu können, dürfte sich aber kaum erfüllen. Eher hilflos verfolgen die Staats- und Regierungschefs die Angriffe in der Straße von Hormuz. Morgen beraten sie gemeinsam mit Partnern aus der Region, wie sie dazu beitragen können, eine freie Schifffahrt am Golf wieder zu stabilisieren.
Und dazu Tina Hassel jetzt beim EU-Gipfel in Nikosia. Tina, die Staats- und Regierungschefs, also etwas hilflos, aber man will ja nicht nur unbeteiligt zuschauen. Wo ist man sich denn einig und wo nicht?
Tja, Ingo, viele Regierungschefs haben sich heute echt frustriert darüber geäußert, dass die wirtschaftlichen Folgen der Blockade jeden Tag schmerzhafter werden. Und deshalb wächst die Bereitschaft, sich an dieser Stabilisierungsmission zu beteiligen. Über 40 Staaten haben sich dazu bereit erklärt, vorausgesetzt, es gibt ein UN-Mandat und, was deutsche Soldaten angeht, natürlich auch einen Bundestagsbeschluss. Nicht einig, Ingo, ist man sich aber, ob die USA daran teilnehmen sollen. Deutschland möchte das gerne. Frankreich lehnt das aber ab. Die USA seien Kriegspartei, heißt es aus Paris. Es gehe auch darum, sicherzustellen, dass die Waffenruhe eingehalten werde. Und da könnten sich ja die USA nicht selbst überprüfen. Gemeinsam aber fordern die Regierungschefs Iran auf, sofort wieder die Schiffe ohne eine Art Wegegeld durch die Straße von Hormuz zu lassen. Sollte das passieren, sei man bereit, die Sanktionen zu lockern. Falls Iran aber nicht das tut, werde man neue Sanktionen gegen Teheran auf den Weg bringen.
Tina, vielen Dank für die Informationen nach Nikosia. Ja, und währenddessen bleibt die Lage rund um die Straße von Hormuz angespannt. Nachdem vorerst keine direkten Verhandlungen stattfinden, halten sowohl die USA als auch der Iran den so wichtigen Seeweg weiter gesperrt. Das iranische Staatsfernsehen etwa zeigte Bilder, wie iranische Soldaten einen Frachter entern und an der Weiterfahrt hindern. Über die aktuelle Lage Moritz Batscheider.
Die Straße von Hormuz fest in iranischer Hand. Regimepropaganda in Teheran. Vermeintliche Verstöße gegen die Blockade der Meerenge ahndet die Revolutionsgarde so, das sollen diese Bilder zeigen. Das Staatsfernsehen veröffentlicht sie, inszeniert mit dramatischer Musik, zu sehen iranische Streitkräfte, sie entern ein Containerschiff unter liberianischer Flagge. Iran soll auch ein zweites Schiff festgesetzt haben. Aktionen wie diese sind laut Experten ein mächtiges Werkzeug. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Blockade spürt die ganze Welt.
Das Kalkül des Iran ist natürlich, dass das irgendwann auch Donald Trump innenpolitisch so wehtut, diese hohen Benzinpreise, dass er gezwungen sein wird, Konzessionen gegenüber dem Iran zu machen.
Doch auch die USA setzen ihre Seeblockade gegen Iran fort. Diese Bilder des Verteidigungsministeriums sollen Spezialkräfte zeigen, die im Indischen Ozean einen Öltanker entern. Der soll mit Iran in Verbindung stehen. Präsident Trump ordnet per Social Media Angriffe auf iranische Minenlegerboote in der Straße von Hormuz an.
Insofern besteht eher die Gefahr, dass es dort zu weiteren Zwischenfällen kommt, die dann die Eskalationsspirale wieder in Gang setzen und möglicherweise zu einer erneuten Aufnahme des Krieges führen.
Es sieht nicht danach aus, als würde eine der beiden Kriegsparteien auf die jeweils andere zugehen. In Washington sagt Trumps Sprecherin, der US-Präsident erwarte ein Angebot Irans, spricht von roten Linien der USA. Auch Teheran besteht weiterhin auf Maximalforderungen.
Und weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, jetzt mit dir.
Der Sohn des 1979 gestürzten iranischen Schahs Reza Pahlavi hat in Berlin Bundestagsabgeordnete verschiedener Fraktionen getroffen. Er wurde aber nicht von der Bundesregierung empfangen. Auf einer Pressekonferenz rief Pahlavi zum Sturz der iranischen Führung auf. Wie groß sein Rückhalt in der iranischen Opposition ist, lässt sich schwer einschätzen. Das Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide fährt die Produktion hoch und schafft dafür 1000 Arbeitsplätze. Das ist ein Anstieg um knapp 10%. Auslöser ist die wieder anziehende Nachfrage. Außerdem will der US-Konzern im nächsten Jahr eine eigene Batteriezellfertigung aufnehmen. In Dänemark sind am Morgen zwei Regionalzüge zusammengestoßen. Dabei wurden mindestens 18 Menschen verletzt, 5 von ihnen schwer. Die beiden Triebwagen fuhren unweit der Hauptstadt Kopenhagen frontal ineinander und wurden schwer beschädigt. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.
Heute vor 510 Jahren wurde es verkündet, am 23. April 1516, das deutsche Reinheitsgebot, weshalb heute auch der Tag des Bieres gefeiert wird. Doch bei aller Tradition, der Bierkonsum hierzulande, der sinkt seit Jahren. Allein im Vergangenen setzten deutsche Brauereien 6% weniger ab als im Vorjahr. Ob das derzeit auch beim Stuttgarter Frühlingsfest zu spüren ist, Fabian Siegel.
Damit drinnen Stimmung ist, muss draußen das Herzstück brummen. Mehrere solcher 10.000 Liter Biertanks gibt es laut Festzeltleiter Felix Lang. Wie viele genau oder wie viel Bier in 3 Wochen Frühlingsfest fließt, strenges Betriebsgeheimnis. Kein Geheimnis, mit echten Fässern könnte man über 5.000 Plätze im Zelt gar nicht versorgen. Trotz Bierkrise und gedämpfter Konsumstimmung. Fässer gibt's nur noch zur Show, später beim Fassanstich. Vorher fließt das Bier durch eine moderne Pumpanlage zum Zapfhahn. Und dann ab in die vertrauensvollen Hände von Dilara Ketzeback, Festzeltkellnerin.
Wo liegt der persönliche Rekord?
Bei 12.
12, wie geht das?
Trick und Kraft.
Doch auch wenn's nicht so aussieht, selbst im Bierzelt ist Bier nicht mehr das Maß aller Dinge. Immer häufiger ist auch anderes gefragt im Krug.
Warum Aperol ist ein Bierzelt?
Schmeckt viel besser.
Wir sind Frauen, wir trinken Weinschorle.
Ja, ein bisschen eleganter.
Und es fließt auch immer weniger Alkohol.
Also wir haben allein letztes Jahr 10% mehr alkoholfreies Bier gebraucht wie das Jahr davor. Das ist eine enorme Menge.
Hier steht im Mittelpunkt aber noch das Bier mit Alkohol.
Die Krüge!
Mit dem angekündigten Showfassanstich. Und danach noch ein paar hundert Litern mehr bis Betriebsschluss.
Ja, den machen wir jetzt auch gleich bei den Tagesthemen. Das war's von uns für heute. Morgen Abend dann wieder in voller Länge. Jetzt aber schnell zurück zu Esther Sedlacek und Bastian Schweinsteiger und der zweiten Hälfte im DFB-Pokal-Halbfinale Stuttgart gegen Freiburg. Tschüss.